Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Waldischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hörst Folge 009 vom 29.07.2025. Mein Name ist Dennis Schmidt, ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute geht es unter anderem um einen offenen Brief bei der Conti in Korbach, eine Geldautomatensprengung in Willing und um Zoff um den Golfplatz in Waldeck. Beim Thema im Fokus geht es diesmal weiter mit dem Interview zu den Chancen und Herausforderungen der Landwirtschaft. Teil 1 des Gesprächs mit Stefanie Wetekam aus Fassbeck, die 2026 die größte Landwirtschaftskammer Deutschlands leiten wird, den findest du in Folge 008. Und dann würde ich mal sagen, los geht's. Wir schauen zuerst in die Woche im Rückblick, und wir gucken mal, was unsere Kollegen so in der WLZ veröffentlicht haben und welche Themen uns beschäftigt haben. Das erste ist ein landkreisweites Thema. Die Polizei im Landkreis, die kann bei vermissten Kindern nämlich eine beruhigende Bilanz ziehen. Alle 37 Kinder, die in den vergangenen 3 Jahren als vermisst gemeldet wurden, die konnten auch wieder gefunden werden. Die Aufklärungsquote liegt also hier bei 100%. 2022 waren es 10 vermisste Kinder, 2023 sogar 19 und im vergangenen Jahr nur 3. 2025 bisher 5. Die meisten Kinder waren zwischen 12 und 13 Jahre alt. Und besonders auffällig, der weitaus größte Teil der Vermissten lebte in Kinder- oder Jugendeinrichtungen und war von dort verschwunden. Nur ganz selten wurden Kinder aus dem elterlichen Umfeld gemeldet. Die Gründe sind vielfältig. Oft familiäre Probleme, der Wunsch zu Angehörigen zu gelangen, Schulärger oder pubertäre Schwierigkeiten, so die Polizei. Mehr als die Hälfte der Kinder kehrte freiwillig zurück. Die anderen wurden durch polizeiliche Suchmaßnahmen oder Nachforschungen der Sorgeberechtigten gefunden. Wichtig, keines war Opfer einer Straftat geworden. Die Polizei empfiehlt Eltern, bei vermissten Kindern sofort Anzeige zu erstatten und nicht erst nach 24 Stunden. Bei Minderjährigen wird nämlich grundsätzlich von Gefahr für Leib und Leben ausgegangen. Größere Suchaktionen mit Feuerwehr sind bei Kindern eher die Ausnahme. Das Bundeskriminalamt bestätigt, obwohl täglich viele Kinder als vermisst gemeldet werden, ist der Anteil derer, deren Verbleib ungeklärt bleibt, sehr gering. Bad Arolsen. Nach über 4 Jahren Planung hat die Bad Arolser Feuerwehr ein neues Löschgruppenfahrzeug erhalten. Bürgermeister Marco Lambion übergab den Schlüssel für das mehr als 430.000 Euro teure Fahrzeug, von dem das Land Hessen 110.000 Euro bezuschusst hat. Nur alle 25 Jahre oder länger wird ein solches Fahrzeug ausgetauscht, erklärte der stellvertretende Stadtbrandinspektor Michael Pester. Die Planungen hatten bereits im Januar 2021 begonnen, nachdem das Vorgängerfahrzeug aus dem Jahr 97 im April 24 vorzeitig außer Dienst gestellt werden musste. In etlichen Planungstreffen und Absprachen mit anderen Feuerwehren kristallisiert sich dann heraus, wie das neue Fahrzeug aussehen sollte. Das Fahrzeug ist eine durchdachte Mischung aus notwendigen Aufbauen und praktisch zu bedienenden Geräten. Im Gegensatz zum Altfahrzeug konnte der ergonomisch sinnvollen Beladung Rechnung getragen werden. Die Pumpe lässt sich jetzt einfach und schnell selbst bei Dunkelheit bedienen und alle Geräte finden in den Geräteräumen des Stützpunktes Platz. Unverzichtbar ist auch der 2000 Liter Wassertank. Das Fahrzeug wird nämlich schon im August als stiller Wächter auf dem Gelände des Kram- und Viehmarkts eingesetzt. Bürgermeister Lambion bezeichnete es als maßgeschneidertes Fahrzeug, das ausschließlich der Bürgersicherheit dient und bekannte sich zur Unterstützung der Feuerwehr auch in Zeiten enger werdender finanzieller Spielräume. Ein Landkreisthema: Seit dem Bekanntwerden der ersten Fälle der afrikanischen Schweinepest am 14. Juni im nordrhein-westfälischen Kreis Olpe, da sind im Waldifrankenberg bislang keine veränderten Wildschweine mit positivem ASP-Befund gefunden worden. Das hat das hessische Landwirtschaftsministerium bestätigt. Die Suche geht aber weiter. Speziell geschulte Kadaversuchteams waren zwischen Willing und Hillershausen unterwegs und die Suchmaßnahmen werden weiterhin lageangepasst fortgeführt. Während in Nordrhein-Westfalen mittlerweile mehrere Fälle bei Wildschweinen bestätigt wurden, bleibt Waldeck-Frankenberg verschont. Als Schutzmaßnahme werden derzeit Elektrozäune gegen die Ausbreitung aufgebaut. Der Zaunverlauf beginnt an der Landesgrenze bei Bromskirchen, verläuft entlang der B236 Richtung Süden und ab Battenberg weiter an der B253. Im Landkreis ist aktuell der Zaun zwischen Ludwigshütte und Eifer fertig und der Elektrozaun oberhalb von Eifer bis zur Landesgrenze, der soll noch gebaut werden. Zusätzlich wurde die private Jägerschaft zur verstärkten Bejagung aufgerufen, um die Schwarzwildpopulation zu reduzieren. Ja, und nach dieser aktuellen Bedrohungslage, da hat das Regierungspräsidium Gießen neue Allgemeinverfügungen erlassen. Diese sichern dann den Bau von festen und mobilen Elektrozäunen zu. Und zwar müssen Anwohner das ertragen und dulden. Grundstückseigentümer, Pächter und Personen müssen diese Maßnahmen auf den eng definierten Flächen dulden. Die Verfügung regeln, dass in einem Korridor von bis zu 500 Metern zu definierten Straßenzügen im Außenbereich Schutzzäune aufgestellt und dauerhaft unterhalten werden dürfen. Es gibt eine Karte dazu, wo der Zaunverlauf zu sehen ist. Ich würde mal sagen, ich verlinke dir das in den Shownotes. In Korbach, da stand ein Containerdorf für Flüchtlinge. In der Flechtdorfer Straße war das. Und das ist Anfang Januar 2025 nach zweijähriger Betriebszeit abgebaut worden. Das hat aber jetzt für eine hitzige Kreistagsdebatte gesorgt. Die AfD hat eine große Anfrage zu den Gesamtkosten gestellt. Der Landkreis hat deswegen dann mitgeteilt, für den Zeitraum vom 23. Dezember 2022 bis zum 6. Januar 2025 entstanden Mietkosten von insgesamt 3,24 Millionen Euro netto. Eine Globalmonatsmiete von rund 135.000 netto wurde für die Gesamtlage vereinbart. Das Containerdorf bot mit 144 Wohncontainern Platz für 288 Menschen. Die Aufbaukosten betrugen 1,2 Millionen Euro. Die laufenden monatlichen Kosten lagen bei etwa 350.000 Euro. Rund drei Viertel der Gesamtkosten werden dem Landkreis dann von Bund und Land erstattet. Die anderen Fraktionen kritisierten die AfD-Anfrage scharf. FDP-Fraktionschef Jochen Rube warf der AfD ein Marketingproblem vor, weil in Korbach keine der üblichen skandalisierten Zustände aufgetreten seien. Die AfD schließe alle Alternativen aus, Sporthallen, Hotels, Pensionen, Wohnungen, und skandalisiere dann die einzig verbleibende Lösung des Containerdorfs. Daniel May von den Grünen monierte, die AfD sage nicht, was sie anders gemacht hätte. Die Konsequenz wäre nämlich, so May, wir lassen die Flüchtlinge nicht rein ins Land. Erster Kreisbeigeordneter Karl Friedrich Fese verteidigte das Containerdorf als menschenwürdige Lösung, mit der man die Krise gut gemeistert habe, im Gegensatz zu den Provisorien von 2015 bis 2017. In Bad Wildungen, da läuft die Sanierung des Stadtkirchenturms und die zeigt Handwerkskunst auf höchstem Niveau. Was Gerüstbauer, Zimmerer und Dachdecker da in schwindelerregender Höhe leisten, das nötigt selbst dem erfahrenen Architekten Holber Albrecht Bewunderung ab. Pfarrerin Andrea Hose-Opfer staunte über die Dachdecker. Sie nehmen ein Stück neuen Schiefer in die Hand, schauen kurz und schlagen mit dem Hammer so schnell und gezielt Stückchen ab, dass die behauene Schindel perfekt in die vorgesehene Stelle passt. Bei einem Infoabend im Lutherhaus berichtete Albrecht von den dramatischen Schäden. Über Jahrhunderte war Feuchtigkeit eingesickert, Holzschwamm und Fäulnis zerfraßen dickste Eichenbalken von innen heraus, obwohl diese äußerlich nahezu unversehrt aussahen, aber sie waren innen komplett kompostiert. Um zu retten, was möglich ist, wenden die Handwerker die Salamitaktik an. Sie schneiden vom Balken dünne Scheiben ab, bis sie ans gesunde Holz gelangen. Das Weggeschnittene wird durch neues Holz ersetzt. Damit müssen abenteuerlich anmutende historische Methoden nach aktuellem Baustandard vervollkommt werden. Albrecht erzählte von dreidimensionalen Holzbalkenpuzzles ohne Nagel und Schraube. Zitat, an manchen Stellen waren Balken einfach nur aneinander gelehnt. 5 bis 6 Kubikmeter Holz wurden allein im Kirchenschiff verbaut, damit es das Baugerüst tragen kann. Die tragenden Ecktürmchen, die hatten sich über die Jahrhunderte zudem noch nach außen geneigt und erhielten jetzt neue Holzverschalung. Ein spektakulärer Fund, ein 12 Meter hoher Luftraum im unteren Turmbereich, der ist jahrhundertelang niemand mehr aufgefallen gewesen und der ist jetzt wieder neu entdeckt worden. Es ist eine etwas unkonventionelle Strategie, die der Landkreis Waldeck-Frankenberg angewendet hat, um im Kampf um Fachkräfte zu bestehen. Er war auf der größten Auswanderermesse der Benelux-Staaten in Utrecht und da war aber das Regionalmanagement Nordhessen und die Wirtschaftsförderung, die warben gezielt um niederländische Auswanderer. Und jetzt waren 3 Ehepaare und 2 Singles aus Zwolle, Haarlem und Apeldoorn, die sind der Einladung zu den 2-tägigen Schnüffeltagen gefolgt. Schnuppertagen. Das straffe Besuchsprogramm führte die Interessenten vom Arolser Residenzschloss über Produktionshallen bei Hewi und Fingerhaus bis zum Coworking Space in Korbach. Die Bilanz fiel durchweg positiv aus. Projektleiter Markus Exner zeigte sich begeistert von der unkomplizierten Verständigung. Die Niederländer verstanden nämlich erstaunlich gut Deutsch. Während ein Ehepaar nach einem Altersruhesitz suchte, interessierten sich jüngere Paare, darunter eine Familie mit 2 Kindern, für die beruflichen Perspektiven. Und besonders erfreulich, ein Paar äußerte konkretes Interesse an der Übernahme eines kleinen Hotels in Waldeck. Erster Kreisbeigeordneter Karl Friedrich Fese kündigte bereits die Teilnahme an der nächsten Messe im März an. Schließlich kennen viele Niederländer nur Winterberg und die restliche Region bleibt weitgehend unentdeckt und das soll sich jetzt ändern. In Lichtenfels, in Radern, da haben Ehrenamtliche bereits zum 5. Mal um Ortsvorsteherin Ursula Müller die kostenlosen Ferienspiele für Kinder von 6 bis 12 Jahren organisiert. Und auch diesmal war das Angebot ein voller Erfolg. Das Team um Christine Kömm, Marion Geldbach, Elke Schnatz, Familie Meinke und die Freiwillige Feuerwehr Radern, das bot den Kindern 2 abwechslungsreiche Nachmittage. Beim ersten Termin stand Kreativität rund ums Thema Meer im Mittelpunkt. Aus ausrangierten Jeans entstanden Wandorganizer, aus Plastikflaschen wurden Fische gebastelt und die Kinder gossen Muschelkerzen. Zusätzlich stellten sie Samenbomben her, die im Herbst in Radern ausgebracht werden sollen. Der Action-Tag auf dem Sportplatz bot pure Abwechslung. Nach einem Kennenlernspiel mit dem Schwungtuch rückte die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem Löschfahrzeug an. Wehrführer Niklas Hellwig und Vizewehrführer Heiko Kesting ließen die Kinder dann beim Hauserlöschen und anderen Wasserspielen mitmachen. Suchspiele führten in die Natur, wo die Kinder anhand von Bildern in Eierkartons nach Federn, Ahornblättern und Blumen suchten. Und verschiedene Parcours von Stelzenlaufen bis zum Dosenwerfen rundeten das Angebot ab. Bürgermeister Henning Scheele dankte den Ehrenamtlichen für ihr außergewöhnliches Engagement. In Diemelstadt im Orpetal, da gibt es den Diemelradweg. Und er gehört zu den nur 2 Radwegen in ganz Deutschland, die mit der Höchstwertung von 5 Sternen vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub, dem ADFC, ausgezeichnet wurden. Um diese Spitzenposition zu halten und die Rezertifizierung im August zu schaffen, investiert der Landkreis Waldeck-Frankenberg nun 1,2 Millionen Euro in eine neue Fahrradbrücke zwischen Orpetal und Westheim. 75% der Kosten übernimmt das Bundesprogramm Stadt und Land. Der Grund für den Brückenbau: seit der neuen Autobahnauf- und Abfahrt bei Westheim donnern täglich rund 200 LKWs über die Kreisstraße 91 und das ist ein enormes Sicherheitsrisiko für die Radfahrer. Eine Verbreiterung der bestehenden Straßenbrücke war aus statischen Gründen nicht möglich, daher entstand die separate Fahrradbrücke als günstigere Alternative. Die Fertigteile sollen Anfang September geliefert werden und parallel läuft der kontinuierliche Ausbau des 112 Kilometer langen Radweges weiter. Bereits im vergangenen Jahr wurden Teilstücke auf Diemelstädter Grund asphaltiert und ein immerhin 300 Meter langes Stück bei Westheim wurde fertiggestellt. Besonders erfreulich, der seit 14 Jahren geplante Lückenschluss Richtung Wrexen steht inzwischen auf Platz 1 der Prioritätenliste des Landes Hessen. Bürgermeister Andreas Fitz rechnet mit baldiger Umsetzung. Wir schauen nach Waldeck. Ein Konflikt um die Zukunft des Waldecker Golfplatzes, der sorgt dort nämlich für erhitzte Gemüter. Petitionen, Falschmeldungen in sozialen Medien und sogar Drohungen vergiften die Atmosphäre dort. Der Streit entzündet sich an der geplanten Neuverpachtung des Geländes an das Drachenfest ab dem nächsten Jahr. Der Golfclub mit seinen 380 Mitgliedern, der sieht sein Lebenswerk bedroht. 33 Jahre lang haben Ehrenamtliche das Areal aus ausgeräumter Landschaft zu einem naturnahen Golfplatz mit 27 Bahnen entwickelt. Ehrenpräsident Henry Phillips betont die gelungene Verbindung aus generationenübergreifendem Sport und Naturschutz direkt am Nationalpark. Besonders bitter: 2022 hatte die Stadt den Golfplatz noch als touristisches Highlight und festen Bestandteil der öffentlichen Infrastruktur, Zitat Ende, bezeichnet. Das Drachenfest wiederum, seit 18 Jahren Veranstalter eines Live-Action-Rollenspiels in Roden, das will sich vom reinen Eventgeschäft lösen und auf einen Ganzjahresbetrieb mit Schwerpunkt Naturerlebnis und Pädagogik sich erweitern. Geschäftsführerin Sandra Wolter sieht im Golfplatzgelände die perfekte Gelegenheit dazu. Die wertvollen Biotope sollen tragendes Element von Naturerziehungsangeboten werden. Gespräche zwischen Golfclub und Drachenfest scheiterten jedoch. Nachdem das Geschäftskonzept aus vertraulicher Sitzung durchgestochen und eine Nähekampagne in den sozialen Medien gestartet worden war, stellte das Drachenfest den Dialog ein. Zitat: Das Vertrauen in den Clubvorstand ist weg, erklärte Wolter. Willingen. Da haben unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch gegen 3.10 Uhr den Geldautomaten an der Talstation der Ettelsbergseilbahn gesprengt. Die heftige Explosion riss Anwohner und Hotelgäste aus dem Schlaf und schleuderte Trümmerteile bis zu 60 Meter weit. Ein Anwohner beschreibt: Ich bin durch einen lauten Knall wach geworden und habe senkrecht im Bett gestanden. Nach einer zweiten Explosion sah er Personen mit Taschenlampen und ein Fluchtfahrzeug, das mit hohem Tempo in Richtung Brilon-Wald verschwand. Ob die Täter Beute machen, das ist immer noch unklar. Am Mittwochmorgen glich der Parkplatz einem Trümmerfeld. Überall lagen Metall- und Kunststoffteile verstreut. Ein großes Polizeiaufgebot sicherte Spuren, während die Kriminalpolizei Zeugen vernahm. Polizeisprecherin Annika Heuschneider bestätigte erheblichen Sachschaden am Gebäude und am Automaten. Personen wurden aber nicht verletzt. Die Kriminalpolizei Korbach, die ermittelt zur Sprengmethode, unterstützt vom Erkennungsdienst des Polizeipräsidiums Nordhessen. Und die Polizei, die bittet Zeugen unter 05631 9710 um Hinweise. Nochmal die Nummer 05631 9710. Und bereits im Oktober 23, da war schon mal ein Geldautomat in Willingen gesprengt worden. Wer erinnert sich noch? In Korbach, da gibt es zwei neue Hinweisschilder am Teich im Stadtpark. Die sind jetzt aufgestellt worden mit der Botschaft, bitte füttern Sie keine Enten. Damit reagiert die Stadt auf ein zunehmendes Problem und möchte das ökologische Gleichgewicht im Teich bewahren. Brotreste schaden nämlich dem Wasser, fördern Algen und gefährden Tiere. Stadtgärtner Gerd Schürmann erklärte, der Zeitpunkt sei bewusst während der Brutzeit gewählt worden, wenn keine Enten am Teich sind, damit sich die Bürger in Ruhe auf die neue Regelung einstellen können. Immer wieder kamen Menschen mit ganzen Tüten voller Brot in den Park und jeden Morgen mussten große Mengen Brotreste aus dem Wasser gefischt werden. Die Fütterung führt zu einem Ungleichgewicht in der Tierpopulation und beeinträchtigt dann eben die Wasserqualität. Das übermäßige Nahrungsangebot lockt mehr Tiere an, als das Gewässer verkraften kann. Durch altes Brot und Kot reichern sich dann Nährstoffe an, die Algenwachstum fördern und dem Wasser Sauerstoff entziehen. Die Stadt betont, es geht nicht darum, Enten zu verbannen, sondern das ökologische Gleichgewicht zu erhalten. In Höringhausen in Waldeck, da gibt es einen Dorfladen und er plant aufgrund stark gestiegener Betriebskosten und einem fortwährenden Personalproblem eine Umstellung auf eine hybride Betriebsform. Diese Lösung wurde bei einer gut besuchten Versammlung vorgestellt. Der Einkauf wäre vormittags in gewohnter Weise mit Personal möglich. Ab mittags bis in die späten Abendstunden sowie am Wochenenden könnten dann ohne Personal eingekauft werden. Der Zugang und Zahlvorgang würde dann mittels EC-Karte erfolgen. Kameras und Bewegungsmelder sorgen für die Sicherheit. Fachleute wie Thomas Plessel und Armin Happel beleuchteten die technischen Aspekte bei der Versammlung. Katharina Oberhofer-Ast vom Landkreis Waldeck-Frankenberg, die betonte die grundsätzliche Bedeutung als sozialer Ort der Begegnung. Bürgermeister Nikolaus Havel und Ortsvorsteherin Kerstin Martens würdigten das besondere Engagement der Höringhäuser, die seit Jahren für ihre Einkaufsmöglichkeit kämpfen. Der Dorfladen ist seit Beginn ein bürgerschaftliches Projekt. Dies wurde deutlich, als sich spontan mehr als 70 Anwesende bereit fanden, die nötigen Investitionen anteilig mitzutragen. Neben Fördermitteln aus dem EU-LEADER-Programm ist somit eine breite finanzielle Basis vorhanden und die Macher sehen einer gesicherten Zukunft entgegen. Meine Kollegen in den Redaktionen, die haben mal geschaut, wie das Sommerwetter sich so auf die Besucherzahlen in den heimischen Freibädern auswirkt. Naja, und das ist etwas durchwachsen. Während das Rosenthaler Freibad am vergangenen Wochenende immerhin 146 Badegäste zählte, waren es an den Tagen davor im Schnitt nur 10. Vor 2 Jahren kamen in den Sommerferien noch über 700 Besucher pro Woche. Bei Regen und Temperaturen unter 20 Grad geht das Frankenberger Bad zu geteilten Öffnungszeiten über. Morgens von 9 bis 11 Uhr und nachmittags von 16 bis 18 Uhr. Besonders die treuen Frühschwimmer bleiben den Bädern treu. Manche würden sogar noch ein Loch ins Eis hacken, um zu schwimmen. Das berichtet Helmut Butterweg vom Walmebad in Roden. Trotz des durchwachsenen Wetters sind die Betreiber insgesamt zufrieden mit der bisherigen Saison. Die Besucherzahlen liegen über dem Vorjahreszeitraum. Das Ulzener Freibad verkaufte zum Beispiel bis Mitte Juli bereits 3.544 Tickets gegenüber 2.472 im Vorjahr. Das gute Wetter im Juni war dabei ausschlaggebend. Das entspricht etwa 9.200 Besuchern gegenüber 6.334 im Vorjahr. Und auch das Walmebad Roden, das startete bereits am 24. Mai erfolgreich in die Saison mit vielen verkauften Saisonkarten. Trotz gestiegener Energiekosten hält das ehrenamtlich geführte Bad die Wassertemperatur konstant bei 25 Grad für Schwimmkurse und für Aquagymnastik. Und wenn das Wetter mal wieder passt, dreht man eine Runde. Ja, drehen. Da tut sich auch einiges bei der Conti in Korbach. Da gibt's jetzt einen anonymen Brief. Den hat der Betriebsrat bei der Betriebsversammlung Anfang Juli vorgelesen. Und Inhalt ist, dass die Pläne des Vorstands sehr scharf kritisiert werden. Der unbekannte Mitarbeiter wirft Vorstandschef Nikolai Setzer vor, mit Fehlentscheidungen den Standort zu schwächen und sich selbst mit, Zitat, vollen Taschen abzusetzen. Betriebsratschef Jörg Schönfelder bestätigt, dass Setzer auf die Stimmung nicht eingegangen sei, obwohl er die besondere Situation in Korbach anerkannt habe. Conti betont, Man äußere sich nicht zu internen Details und verweist auf die Gültigkeit der Standortperspektive, dass das Programm in Korbach. Das soll auch nach dem Eigentümerwechsel gelten. Doch die Unsicherheit unter den 3.600 Beschäftigten, die bleibt groß, besonders angesichts des geplanten Verkaufs von ContiTech 2026 und laufender Gespräche zum Verkauf von UESL, der 380 Jobs betrifft. Schönfelder berichtet von einer, Zitat, sehr bescheidenen Stimmung und vielen offenen Fragen. Mitte August sollen die Verhandlungen fortgesetzt werden, während der Betriebsrat weitere Antworten in der Gewerkschaftszeitung Gummiknüppel ankündigt. In Usseln in Willingen, da ist die geplante Sanierung der Sporthalle mit dem Satteldach gescheitert. Zumindest erstmal vorläufig und das liegt an einem statischen Problem. Stattdessen soll nun eine neue Lösung für die rund 1,7 Millionen Euro angesetzt werden. Die vorhandenen Leimbinder, die sollen jetzt ersetzt und ergänzt werden, wobei neue Binder durch die Fensterfronten eingeführt werden. Zudem wird die Entwässerung des Dachs verändert, um das Wasser künftig über ein außenliegendes System abzuleiten. Die Gemeinde prüft derzeit noch die Statik und die technischen Anforderungen, während parallel Fördermittel und mögliche Versicherungsschäden geprüft werden. Bürgermeister Thomas Trachter betont, dass schnell gehandelt werden muss, allerdings sei eine Fertigstellung in diesem Jahr eher unwahrscheinlich. Seit der Entdeckung des Wasserschadens im Dezember 2024 wurden verschiedene Lösungen geprüft. Die Schäden an den Leimbindern wurden durch wasserlöslichen Leim verursacht und die Statik entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Die aktuelle Lösung vermeidet kostspielige Zusatzmaßnahmen wie den Aufbau eines Zeltes zum Schutz des Bodens. In Oberwerbe, da hat die Freiwillige Feuerwehr ein Dreifachjubiläum gefeiert. 90 Jahre Feuerwehr, 45 Jahre Jugendfeuerwehr und 15 Jahre Kinderfeuerwehr. Vorsitzender Emden betonte die Bedeutung der internationalen Partnerschaften mit Wehren aus Österreich, Südtirol, Tschechien, Polen und mit Thüringen. Diese Verbindungen, die seit 1986 bestehen, die zeigen den starken Zusammenhalt über Grenzen hinweg. Bürgermeister Nikolaus Habel und Ortsvorsteher Lars Mehrmann lobten das ehrenamtliche Engagement und die Vorbildfunktion der Feuerwehr. Besonders die Nachwuchsarbeit wurde gewürdigt, darunter die langjährige Betreuung der Kinderfeuerwehr durch Andrea Emden. Die Feierlichkeiten umfassten ein Festkommers, Ausflüge und ein Familienprogramm mit Geschenken der Partnerwehren sowie Musik und Tanz, so wie sich das gehört. Und das war's mit dem Blick in die Woche. Wir kommen zum Thema in Fokus und da eine kurze Geschichte. Die Getreideernte im Waldecker Land, die hat dieses Jahr nämlich so früh begonnen wie seit Jahren nicht mehr. Während in Südhessen bereits Ende Juni die ersten Felder abgedroschen worden waren, starteten die hiesigen Landwirte nur wenig später mit der Wintergerstenernte. Diplom-Agraringenieur Rölof Dingel aus Mengenhausen, der bewirtschaftet mit seiner Frau Yvonne Steinbach Flächen bis nach Vöhl-Barsdorf. Und in 15 Druschtagen ernten sie mit ihrem Mähdrescher bei 4 Kilometern pro Stunde etwa 7,5 Tonnen Wintergerste pro Hektar. Die Schnittbreite beträgt dabei 6,8 Meter. Damit müssen sie ständig auf Tiere, Steine und Unkraut achten. Aber die Verhältnismäßigkeit, die stimmt nicht mehr. Das kritisiert Steinbach, die hauptberuflich Architektin ist. Der hohe Arbeitseinsatz vom Boden, Vorbereiten über Aussaat, Düngen und Spritzen bis zur Ernte, die stehen in keinem angemessenen Verhältnis zu den Getreidepreisen und der gesellschaftlichen Wertschätzung. Wetterextreme, Schädlinge oder ein einzelner Hagelschauer, die können die ganze Jahresarbeit zunichte machen. Carsten Schmal, Präsident des Hessischen Bauernverbandes, der fordert von der Politik klare, praxistaugliche Regeln und faire Wettbewerbsbedingungen, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Und warum erzähle ich das beim Thema im Fokus? Naja, ich habe ja in der Folge 008, also in dieser, die vor dieser Folge war, mit Stefanie Wetekamp gesprochen. Und die ist Expertin für sowas und hat so einige Tipps und Tricks und auch Besonderheiten von der Waldecker Landwirtschaft mitbekommen. Sie wird demnächst Chefin der schleswig-holsteinischen Landwirtschaftskammer werden, demnächst im Jahr 2026. Und mit ihr habe ich gesprochen und weil das so interessant war und ein wenig länger geworden ist als geplant, gibt es jetzt Teil 2 auf die Ohren. Auf geht's, ab ins Gespräch. Wo Sie sich beim Bauernverband ja auch stark für gemacht haben, ist die Öffentlichkeitsarbeit, also der Dialog mit der Gesellschaft sozusagen. Was ist daran wichtig?
Ich glaube, Landwirtschaft kann auf Dauer nur Bestand haben, wenn man das gemeinsam entwickelt und wenn man im Dialog mit der Gesellschaft auch wirklich ist. Und es war eben einfach eine Zeit lang so, dass das Ziel in Deutschland, gerade nach dem Krieg, eben war erstmal Ernährungssicherung. Und in die Richtung hat sich das Ganze entwickelt. Und dann hat man eben auch häufig Betriebe einfach im Grunde abgeschirmt von der Öffentlichkeit, weil man eben das Ziel einfach hatte, wirtschaftlich zu arbeiten, möglichst viel zu produzieren, möglichst dieses Ziel der Ernährungssicherheit eben am Ende auch im Fokus zu haben. Und dann hat sich das aber aus meiner Sicht viel zu weit voneinander wegentwickelt. Und je weniger Menschen mit Landwirtschaft in Berührung kommen, umso weniger kennen sich natürlich auch damit aus. Und wir sind heute beim Anteil der Beschäftigten in der Landwirtschaft von unter 2%. Also ich denke mal so 1,7 dürften es in Deutschland im Moment sein. Und dann heißt das im Umkehrschluss für mich, über 98% haben eben nichts mehr damit zu tun. Und dann ist es für Landwirte eben schon wichtig, einfach zu erklären, was machen wir, warum machen wir das, aus welchem Grund, einfach um eben die Menschen mitzunehmen und dafür zu sorgen, dass dieses Wissen auch da Bestand hat. Und ich glaube, das ist schon in Waldeck gut gelungen, also dass wir da auch einfach eine höhere Akzeptanz bekommen haben, dass die Menschen auch gemerkt haben, da ist wirklich eine Ernsthaftigkeit dahinter, dass man in den Austausch gehen will. Und auch da wieder, dass man auch mal eine andere Meinung sich anhört und darauf auch eingeht und das auch akzeptiert. Und ja, das ist für mich einfach ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Und aus meiner Sicht ist das eine Pflichtaufgabe von Betrieben, dass sie eben auch in den Austausch mindestens mal mit ihren Nachbarn gehen und eben einfach da im Austausch darüber sind, was sie tun und was sie machen.
Was wären so drei Punkte, die Sie sagen würden, die einfach ganz wichtig sind? Also drei Elemente, die man in dieser Teil der Öffentlichkeitsarbeit bespielen können, sollen, müsste?
Da muss ich jetzt einen Augenblick überlegen. Also Kommunikation, also wirklich reden, erklären, Informationen weitergeben, offen bleiben, also nicht dicht machen, sondern versuchen, offen zu bleiben. Also Kommunikation sicherlich einer der wichtigsten Punkte. Dann auch Bilder. Also ich finde es ganz wichtig, dass wir einfach auch zeigen, welche Herausforderungen wir haben. Wir müssen nichts beschönigen. Wir können auch wirklich zeigen, welche Probleme da sind und welche Herausforderungen wir haben. Aber wir können auch zeigen, welchen Schatz wir haben auf den Betrieben. Also wir arbeiten ja einfach mit der Natur. Und wenn man im Moment morgens sehr früh aufsteht und sieht einen Sonnenaufgang und ist eben draußen in diesem Bereich unterwegs, auch das kann man zeigen. Das sind einfach wirklich sehr, sehr schöne Augenblicke, die man da erlebt. Und solche Bilder sind aus meiner Sicht ganz wichtig, also Kommunikation, Bilder. Und der dritte Punkt sicherlich Transparenz. Ich habe das eben schon kurz anklingen lassen. Geht nicht nur darum, irgendwie schöne Geschichten zu erzählen, sondern durchaus auch, welche Problemstellung haben wir, welche Herausforderungen haben wir und auch da so offen wie möglich mit umzugehen. Ich glaube, das sind so wären für mich die drei Kernelemente der Öffentlichkeitsarbeit.
Bei der LLH hatten Sie ja die Akademie als Teil dieses Ganzen sozusagen. Da gab es ja schon Veränderungen in der letzten Zeit. Passt das zusammen sozusagen?
Welche Akademie? Meinen Sie jetzt die Gartenakademie?
Die Gartenakademie,
genau. Ich denke schon, ja. Also wir haben einfach bei der Gartenakademie sind wir neue Wege gegangen. Also es ist natürlich so, dass man immer mal wieder schauen muss, passt das von den Herausforderungen, die man hat, von den Personalressourcen, die man hat, kann man diese Dienstleistungen, die man in der Vergangenheit, Sie sprechen wahrscheinlich auf die Gartenseite auch an, die in der WLZ ja gewesen ist, kann man das so weiter beibehalten? Und das ist ganz einfach ein Punkt, wo uns auch Ressourcen nicht mehr zur Verfügung gestanden haben, wo wir heute eben das Ganze ein bisschen gesamtheitlicher denken, also nicht nur jetzt für eine Teilregion, sondern durchaus auch für Gesamthessen und wo wir auch ein bisschen mehr auf smarte Lösungen setzen, also wo wir im Moment dabei sind, eine App zu entwickeln beispielsweise in dem pflanzenbaulichen Kontext, wo wir Multiplikatoren-Schulungen machen, also wo auch die Kleingartenvereine, Verbände und der Obstbauverband einfach Menschen zu uns schickt. Wir haben es erreicht, dass wir unsere Kurse als Bildungsurlaub anerkannt bekommen haben, also so, dass man auch das in seine Arbeit mit integrieren kann und dass wir diese Multiplikatoren dann eben wieder in der Fläche haben, die da für Weiterbildung sorgen. Ja. Und das sind ganz einfach so Entwicklungen, die wir ein Stück weit bei, ja, man muss das sagen, auch im öffentlichen Kontext. Wir haben einfach Einsparverpflichtungen, wir haben begrenzte Ressourcen und dann muss man natürlich schauen, wie bedienen wir jetzt welches Feld. Und deswegen haben sich auch da Veränderungen ergeben. Aber auch das kann durchaus eine Weiterentwicklung sein.
Weiterentwicklung ist ein gutes Stichwort. Da wollte ich nämlich nochmal drauf hinzukommen. Innovation ist ein großes Thema. Sie haben mal von Landwirtschaft 5.0 gesprochen. Was meinen Sie damit?
Ja, auch da wieder dieser optimistische Blick nach vorne. Landwirtschaft 5.0 hat ja einen Sprung gemacht. Also wir haben zu der Zeit, als ich Landwirtschaft 5.0 benannt habe, oder wir als Bauernverbände, da haben wir ja in der Industrie gerade 2.0, 3.0, 4.0 gehabt und wir haben eben ganz selbstbewusst gesagt, wir sind schon einen Schritt weiter. Und das ist einfach dieser Kontext. Manchmal denkt man, glaube ich, von außen, Landwirtschaft ist so ein bisschen, ja, irgendwie historisch und so. Aber Landwirtschaft ist eine der innovativsten Branchen, die es so gibt, ist auch Innovationstreiber. Wir haben es Ja, es ist immer noch so, dass wir in der Landtechnik jedes Jahr neue Herausforderungen haben. Wir haben, wenn man sich das mal betrachtet, in den letzten 70, 80 Jahren die Entwicklung vom Pferd über den normalen Schlepper, Ackerschlepper bis hin zu heute GPS-gesteuerter Technik plus Drohnentechnik im Ackerbau. Das ist ja Wahnsinn, wenn man sich das mal so betrachtet, was sich in dieser kurzen Zeit in dem Bereich entwickelt hat. Und wie gesagt, deswegen einfach dieser ganz selbstbewusste Aussage, Landwirtschaft 5.0, wir sind schon ein Stück weiter, auch als andere Branchen, haben immer den gesamtheitlichen Blick auf alles und sind da einfach ziemlich weit vorne.
Also die Maschinen sind innovativ, sind es die Köpfe auch?
Das muss mitwachsen aus meiner Sicht. Also ich arbeite ja im Moment auch in einer Beratungsorganisation, Landwirtschaftskammer im Übrigen auch, also durchaus auch ein Bestandteil meiner täglichen Arbeit. Und ich glaube, dass, ich zitiere mal meinen Mann, der immer sagt, der begrenzende Faktor in unserem Betrieb sind unsere Köpfe. Und ich glaube, das ist auch ein Stück weit so. Also da müssen sich die Menschen natürlich auch weiterentwickeln. Wenn ich jetzt unsere Kinder betrachte, die erste Generation sind, die im Grunde komplett digital aufgewachsen sind, also im Grunde von Babyalter an es kennen, dass Leute mit Smartphone unterwegs sind und die sich auch gar nicht vorstellen können, dass das jemals anders war, dann wächst da natürlich auch eine Generation heran, die ganz selbstverständlich mit diesen Technologien umgeht. Und in diesem Feld bewegen wir uns, auf der einen Seite Schulen weiterentwickeln, auf der anderen Seite auch für die nächste Generation attraktive Arbeitsplätze schaffen in diesem Bereich. Und ja, von daher geht der Weg weiter.
Sie haben ja selber gesagt, Sie bewegen sich immer in einem Spannungsfeld. Kann man sagen, ist die Landwirtschaft Klimasünder oder Klimaretter?
Beides. Sicherlich beides. Also Klimasünder ist mir zu hart, aber es ist natürlich logisch, dass wir auch emittent sind. Also es ist ja in dem Moment, wo ich mit dem Schlepper losfahre, verbrauche ich Diesel und muss ja irgendwie einen Antrieb haben, um die Arbeit dann auch bewältigen zu können. Gleichzeitig sind wir natürlich diejenigen, die eben einfach auch den Wetterumständen, dem Klima auch unterliegen. Also von daher auch von dieser Seite Opfer. Und genau in diesem Kontext müssen wir uns bewegen und weiterentwickeln. Und da gibt es ganz viele auch innovative Ansätze, dass wir eben uns heute in Richtung bodenschonende, konservierende Bodenbearbeitung bewegen, dass wir einfach weniger Arbeitsgänge auf dem Acker haben, dass wir trotzdem höhere Effizienzen am Ende bekommen, dass wir beispielsweise Zwischenfrüchte durchgehend anbauen, dass es gar keine brachliegenden Flächen mehr gibt und so weiter. Und für mich immer wichtig ist, dass man das Ganze eben auch unter dem ökonomischen Aspekt mitdenkt. Also ich glaube, man muss schon das gesamte Feld am Ende denken, sonst wird es eben nicht funktionieren. Und dass eben Klimaschutz einfach produktionsintegriert und mit Wertschöpfung funktioniert. Und dann haben wir für alle was erreicht.
Sie betreiben ja auch selber oder Ihre Familie eine Biogasanlage. Was kann denn die Landwirtschaft zur Klimarettung beitragen?
Also dezentral sehr viel. Wenn ich das jetzt bei uns betrachte, wir haben die Biogasanlage gebaut und haben dann gleichzeitig angefangen, ja, ein Wärmenetz dazu zu bauen, was inzwischen 65 Haushalte in Fassbeck bedient. Und wir ersetzen damit jährlich so durchschnittlich 300.000 Liter Heizöl. Ich finde, das ist schon eine Größenordnung, die, also auf die man auch ein bisschen stolz sein kann, wenn man eben sagt, das bedient man mit regenerativen Pflanzen, also die jedes Jahr eben auch wieder wachsen, und mit Gülle und Mist, wo man eben auch wirklich einen Kreislauf am Ende hinkriegen kann. Also da ist der Beitrag dezentral schon sehr, sehr hoch, und genau diese Ansätze, glaube ich, braucht es, und die müssen wir auch weiterdenken.
Weniger Pflanzenschutz und weniger Dünger, schadet das am Ende den Erträgen oder hilft es dann dem Klima?
Auch da, es kommt darauf an. Also mein Wunsch wäre weniger Pflanzenschutz, weniger Dünger und gleichzeitig eine Effizienzsteigerung. Es ist zu pauschal zu sagen, wenn wir da einfach sparen, dann wird das alles besser, weil so einfach ist es nicht. Wir haben auch da im Versuchswesen sogenannte Lysimeter-Versuche gemacht, einfach mal zu gucken, wenn wir eben Düngemittel beispielsweise einsparen, geht dann weniger nach unten weg, und gleichzeitig ist es aber so, wir brauchen schon einen bestimmten Anteil Pflanzenmasse auf der Fläche. Je besser das Pflanzenwachstum ist, umso mehr Nährstoffe werden auch entzogen und umso höher ist am Ende auch die Effizienz und die Ernte, die wir davon haben. Deswegen gibt es da leider keine Pauschalaussagen, dass wir sagen, nur dieser Weg führt in die ideale Situation, sondern wir müssen ausprobieren, wir müssen schauen, und wenn wir beides in irgendeiner Form hinkriegen und mitdenken, dann haben wir sicherlich viel gewonnen.
Jetzt kümmern Sie sich ja sehr intensiv ums Thema Landwirtschaft. Trotzdem ist noch eine Ebene, die dabei spielt, das ist die Politik. Brauchen Sie weniger Auflagen oder mehr Anreize?
So. Auf jeden Fall weniger Auflagen und mehr Anreize. Also ich bin Fan von Selbstverantwortlichkeit. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, und auch von Freiwilligkeit. Wir haben viele Maßnahmen im Biodiversitätsbereich beispielsweise, die dem Betrieb und dem Landwirt am Ende auch weiterhelfen. Und solche Sachen müssen aus meiner Sicht gefördert werden. Und wir brauchen kein, oder das war jetzt mal ein Zitat von Frau Schulze-Bockelow, die gesagt hat, wir brauchen keinen Durchgriff der Politik bis auf den Futtertisch, also bis direkt in den Stall rein, sondern wir brauchen Rahmenbedingungen, unter denen es immer noch möglich ist, selbstständig Lösungen zu entwickeln und auch innovativ zu sein, weil, und das sehen wir ja auch in Waldeck, wir haben eine unheimliche Vielfalt an Betrieben. Wir haben auf der einen Seite den ökologisch wirtschaftenden Betrieb, auf der anderen Seite den intensiven Ackerbaubetrieb, wir haben Tierhaltung, Schweine, Kühe, und jeder macht in seinem Kontext, versucht die möglichst beste Arbeit abzubilden, und es gibt nicht nur einen Weg, der nach Rom führt. Und was wir aber, glaube ich, brauchen, ist diesen offenen Blick, auch zu sagen, wir gucken uns verschiedene Lösungswege an und suchen uns die besten eben raus. Und vor diesem Hintergrund finde ich immer sehr, sehr wichtig den Erfahrungsaustausch zwischen den Betriebsleitern. Da kann mehr an Erfahrung ausgetauscht werden, als wenn wir von der Politik weitere Auflagen bekommen.
Ein großes Thema in der Landwirtschaft, wie ja insgesamt in der Wirtschaft und Gesellschaft, ist der Nachwuchs. Ich kann es nicht einschätzen, wie es in Waldeck aussieht, aber ich denke, die Verbundenheit ist ja schon sehr, sehr eng immer noch. Was sagen Sie jungen Leuten, die in der Landwirtschaft ihr berufliches Vorankommen finden wollen?
Also ich bin immer wieder begeistert, wenn wir junge Leute auch für Landwirtschaft weiter begeistern können. Ich bin ja im Moment auch für den Bereich Bildung zuständig. Wir haben im Moment nach wie vor stabile Ausbildungszahlen in Hessen, was den landwirtschaftlichen Bereich angeht. Das freut mich sehr, weil wir natürlich in dem Bereich auch Fachkräfte brauchen. Also erstmal immer sehr positiv. Wer sich dafür interessiert und Lust dazu hat, der soll das auf jeden Fall machen. Der zweite Punkt ist natürlich, die Herausforderungen sind schon groß. Also eine fundierte Ausbildung und Weiterbildung ist aus meiner Sicht sehr essentiell. Das ist einfach wichtig, dass man, wenn man nachher Betriebsleiter ist, ein Fundament hat an Wissen, auf das man bauen kann, dass man eben gelernt hat, wie kann ich adäquat Entscheidungen treffen, auf welchen Grundlagen treffe ich die Entscheidungen, wie kann ich auch für mich selbst sorgen. Also auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ja Landwirtschaft auch oft eben Selbstständigkeit bedeutet. Und von daher nicht einfach feuerfrei, sondern auch wirklich gucken, wie kriege ich eine gute Ausbildung hin. Und vor diesem Hintergrund bin ich ganz froh, dass wir auch gerade hier in der Region Top-Ausbildungsbetriebe haben, die das seit Jahren machen und dann einfach auch prägende Zeiten für die Auszubildenden schaffen, die in diesen Betrieben ja nicht nur ihre Ausbildung machen, sondern auch oft leben und zur Familie gehören. Das ist auch was, was uns von anderen Branchen unterscheidet und was auch einfach Persönlichkeiten entwickelt und beeinflusst.
Eine Frage zum Schluss. Der Blick über den Tellerrand ist ja immer wichtig, aber blicken wir mal aus Schleswig-Holstein nach Waldeck. Was denken Sie, was kann Schleswig-Holstein von Waldeck lernen?
Oh, das ist jetzt eine schwierige Frage, weil ich natürlich dann in Schleswig-Holstein noch gar nicht so tief drinne bin, um so anmaßend zu sagen.
Oder andere Regionen in Deutschland, sagen wir es allgemeiner.
Okay, wenn wir es mal auf andere Regionen noch ausweiten. Was Waldeck wirklich auszeichnet, ist diese Heimatverbundenheit, ohne das ist vielleicht ein bisschen negativ besetzt, aber so ein bisschen Nationalstolz. Und ich glaube, sowas ist durchaus auch wichtig, für sich im Herzen zu tragen, um einfach auch eine Identität zu haben. Also ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, einfach dann auch mit Stolz zu sagen, ich bin hier geboren, ich fühle mich hier wohl, ich habe diesen Bereich, der hier ist. Das ist, glaube ich, schon was uns hier auszeichnet. Man sieht das jetzt ja auch beispielsweise bei den historischen Schützenfesten, die jetzt im Moment stattfinden, wo einfach ganze Dörfer durch solche Veranstaltungen eng zusammenwachsen und sowas entwickeln und da zusammenarbeiten. Und das sind schon Bereiche, ja, da frage ich mich manchmal, ob in anderen Gegenden, ob das da auch so ist, also bestimmt schon auch in vielen, aber nicht überall, also dass man einfach diese Verbundenheit dann auch spürt und am Ende dann auch an einem Strang zieht. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Okay, das nehmen wir mal so mit als Schlusswort. Frau Wetekamp, vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg auf der neuen Stelle, aber noch auf der amtierenden auch noch. Und vielleicht sprechen wir mal wieder und dann interessieren mich Ihre Erfahrungen, die Sie gemacht haben.
Vielen Dank fürs Gespräch, auch von meiner Seite aus. Danke.
Ja, ich hoffe, du hast was mitgenommen aus dem Gespräch. Gib mir gerne eine Rückmeldung dazu. Und wir schauen jetzt mal in die Veranstaltungen für diese Woche. Und das ist eher so rar gesät. Ferienzeit halt, ne? Also, es geht schnell. In Adorf schauen wir am Mittwoch mal vorbei aus der Redaktion und lassen uns die Aktion Hör mal im Denkmal erläutern. Am Donnerstag, da stellt die Stadt Korbach das Kulturprogramm für die Saison 25/26 vor. Und außerdem gibt es pünktlich zum Ende des Monats Juli die neuen Arbeitsmarktzahlen für den Landkreis. Am Wochenende, da wird in Willingen das neue Mountain View Hotel feierlich eröffnet. Und in der Korbacher Nikolaikirche geht die Musik zur Marktzeit in eine neue Runde. Und das war's. Aber übrigens, die genauen Infos zu allen Terminen und einen Bericht zum Genannten, das findest du immer in deiner WLZ-Ausgabe, entweder frühmorgens am Frühstückstisch oder als E-Paper ab 20 Uhr. Und ich lasse dich nicht aus dieser Folge ohne eine gute Nachricht. Und da schauen wir diesmal nach Kleinern. Denn da fand eine besondere Solidaritätsaktion statt. Jochen und Yannick Drühen organisierten dort einen Spendenlauf für Miriam Lehmann, die an Post-Covid erkrankt ist und hohe Behandlungskosten zu tragen hat. Der Lauf über rund 30 Kilometer, der startete um 10 Uhr am Sanitärhäuschen an der Spicke und führte durch malerische Strecken entlang der Eder. Jeder konnte ohne Anmeldung mitlaufen und auch Teilstrecken waren möglich. Das Startgeld von 5 Euro pro Läufer, die kamen direkt dann in die Spendenbüchse, die im Begleitfahrzeug mitfuhr und auch von Zuschauern befüllt werden konnte. Die Aktion zeigt beeindruckendes Engagement. Miriam Lehmann wird vorab von ihren Erfahrungen berichten und eine ehemalige Post-Covid-Patientin, die stand als Coach für Gespräche bereit. Eine Samba-Gruppe sorgte für musikalische Unterhaltung und nachmittags gab es Kaffee und Kuchen für den guten Zweck. Die Feuerwehrsportler und die Sanitärbereitschaft Idertal, die sicherten den Lauf ab. Ich finde, ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und Hilfsbereitschaft in der Gemeinschaft. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessieren dich? Was brennt dir auf den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du natürlich auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonnier doch ganz schnell die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfehle den Podcast weiter und bewerte ihn nochmal auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags und alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.